Der Sonntagstalk in HR3. Bärbel Schäfer live.
Die Frankfurter Buchmesse ist immer ein wunderbarer Anlass, um ganz besonders tollen Gesprächspartnern zu begegnen. Ein großer, sensibler, intelligenter Fisch ist mir dort ins Netz gegangen, Roger Willemsen. Ich habe mit ihm auf der ARD-Bühne gesprochen und dort haben wir auch das heutige Gespräch aufgezeichnet. Er sah sehr entspannt aus und ich habe ihn gefragt, ob der derzeitige Gemütszustand demnach auch sehr gut sei.
Ich habe allen Grund, so zu sein. Sie gucken mich aufmerksam und durchlässig an.
Durch eine befleckte Brille, wenn ich sagen darf.
Ja, das habe ich auch schon gedacht. Diese Brille ist ein Skandal. Also wie will sie einen klaren Blick haben?
Ich schätze dich nicht so ein, dass du ein Mann bist, der solche praktischen Tipps kennt. Aber wie reinigt man eine Brille am besten? Als Brillenträger würde ich doch dazu neigen, dich zu fragen, wie geht das? Ich reibe die immer so am Pullover ab.
Also ich habe die Tendenz, mein Hemd aus der Hose zu ziehen, dafür zu sorgen, dass es noch nicht im Schritt gewesen ist und doch die Brille, ja, Ekelgeräusche, gut so. Das ist praktisch, ja, und dann mache ich es da. Es gibt ja heute auch so Zellophantücher mit denen, aber die benutze ich nicht.
Ja, wir sind hier, weil wir über dein neues Buch sprechen wollen. Momentum steht neben mir und ist eine Reise im Licht des Augenblicks. Also wir lassen uns darauf ein, in den nächsten Minuten, wenn wir über das Buch sprechen, den Augenblick zu feiern. Ist das heute schon geschehen bei dir?
Ja, ich habe viel Grund gehabt, die Augenblicke zu genießen. Es gehört auch dieser dazu, denn ich werde angesehen von Menschen, die mit ungeheuchelter Zustimmung noch gucken, die Episode mit dem befleckten Hemd toleriert haben. Dann weiß ich bin unter Komplizen. Manchmal mache ich solche Versuche, um vorher rauszukriegen, ob ich das darf. Dann wird mir eigentlich signalisiert, das kann so weitergehen. Und in dem Augenblick werde ich das nicht verpassen, jetzt hier zu sein und in die Runde zu gucken.
Erkennt man den entscheidenden Moment, der nicht immer erst im Rückblick?
Doch, für eine ganze Reihe von Momenten gilt das. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit, ich kann das nur auf diesen Begriff bringen, der Vergegenwärtigung. Also zu sagen, sei mal komplett hier. Blende mal alles aus, was demnächst passiert. Lebe nicht provisorisch mit dem Gedanken, irgendwann geht das los. Und nachdem ich pensioniert bin oder wenn ich meine Krankheit überstanden habe oder wenn meine Haare schlohweiß sind, dann beginne ich Kant zu lesen oder so. Nein, es muss jetzt passieren. Und ich habe das Gefühl, wenn die Augenblicke eines Tages verloren gehen, dann habe ich den Tag oder insgesamt das Leben verloren. Auf der anderen Seite ist das Schreiben von Momenten, die Herstellung von Genauigkeit in diesem Moment. Und diese Herstellung ist nochmal ein eigenes Glück oder ist ein Territorialgewinn im Leben.
Und wenn man viel Zeit mit Momentum verbringt, hat man ja das Gefühl, ihr Lebenspuzzle ein bisschen in den Händen zu halten. Also es sind Kindheitserinnerungen, Naturerlebnisse, es sind Begegnungen. Also es ist eine Reise durch mit das Leben des Roger Willemsen.
Bei der wahrscheinlich gar nicht so wichtig ist, dass es mein Leben ist. Natürlich bin ich die zentrale Instanz hinter der Versammlung dieser Momente. Aber am wichtigsten ist, dass diese amorphe Masse Ich definiert wird von lauter Augenblicken. Wie es uns ergehen würde, wenn wir unsere Biografien schreiben würden. Oder viele, die hier sind, die würden sagen, warum nicht eigentlich die Momente versammeln, die ich wirklich erfahren habe, die nicht nur durchlebt und halb vergessen wurden, sondern die Ursituation meines Lebens. Ich glaube, es gibt eine Situation, in der man lernt, was heißt blind sein. Es gibt eine Situation, in der man plötzlich weiß, was heißt es, dass die Erde im All schwebt. Es gibt eine Situation, in der ich begreife, wie Asche schmeckt. Das sind lauter Ursituationen, die irgendwie meiner Ich-Werdung etwas mitteilen.
Aber das sind jetzt sehr große, sehr prägende Momente, wo ich jetzt sagen würde, die bleiben ja dann auch hoffentlich bei jedem von uns haften. Aber es sind ja auch ganz, ganz, ganz kleine Momente. Ich weiß jetzt nicht, ob es der Roger Willemsen dann war, der Junge, der eben nicht Fußball spielen wollte, sondern der Maulwurf aufs Hügelzertreter dann wurde, was mir sehr gut gefallen hat. Oder der Junge, dem die Hose runterrutscht und mit dieser runtergerutschten Hose eigentlich eine Einschränkung des Laufens erlebt hat und so aber anfängt, dann die Welt zu beobachten. Eigentlich ein wenig verlangsamt. Also es sind die großen Augenblicke, aber eben auch diese ganz kleinen, berührenden Szenen.
Das stimmt, bei denen man häufig das Gefühl hat, nicht ich wähle sie, sondern sie wählen mich. Also es gibt eine Situation, um nur irgendeine zu nehmen, die mir gerade einfällt. Ich gehe in eine Metzgerei und die Fachverkäuferin empfiehlt mir den Parmaschinken. Und sie hält an der Zwei-Zinken-Gabel diesen Parmaschinken in die Luft und da fällt das Licht durch wie durch ein Marmorfenster. Und dann lässt sie diese Scheibe Parmaschinken im eigenen Mund verschwinden. Denn nicht ich soll den schmecken, sondern ich soll sehen, wie gut er ihr schmeckt. Und sie vertraut einfach darauf, dass das Aroma des Parmaschinken sich so in ihrem Gesicht ausdehnen wird, dass ich den kaufen werde. Und in der Tat, plötzlich errötet sie so, dass sogar die Farbe des Parmaschinkens in ihrem Dekolleté zu sehen ist. Wie kann ich das vergessen? Oh, und wenn ich eine einzige Wurstepisode nachliefern kann, in der Zeit, in der ich groß geworden bin, das war ja noch irgendwie weitere Wirtschaftswunder und Nachkriegszeit, da haben wir die Frauen mit den großen Busen immer gesehen als etwas, was Wohltätigkeit und Caritas und Reichtum signalisierte. Und so eine Metzgereifrau hat einmal meiner Mutter die Wurst empfohlen. Und dann hat meine Mutter die empfohlene Wurst angeguckt und gesagt, essen Sie die auch selbst? Und daraufhin hat die Fleischfachverkäuferin gesagt, aber ich bitte Sie, Gnädigste, das ist Kundenwurst. Und da habe ich zum ersten Mal begriffen, dass man Klassenbewusstsein am Fleisch lernen kann.
Also Sie merken schon, Roger Willemsen, das ist ein sehr persönliches Buch der Vergegenwärtigung. Momentum heißt das und ganz viele Lichter dieser kleinen Augenblicke. Die Lichter, die werden wir Ihnen gleich noch vorstellen im Laufe der Sendung. Beim Lesen des neuen Buches von Roger Willemsen, da hat man das Gefühl, er lässt sich ohne Vorbehalte auf die Momente ein. Es ist wie eine Reise der Neugier und des positiven Blickes. Das wollte ich von ihm auf der Frankfurter Buchmesse eben auch wissen. Wie wichtig ist Neugier?
Ja, das ist immer schwer, das für sich selbst zu bestätigen. Aber ich glaube, wenn diese Neugier aufhört, dann hört auch der Lebenswille auf. Also meine Vitalität ist unmittelbar verknüpft mit dem Wunsch, hinter die Horizontlinie zu gelangen und nochmal nachzugucken oder jemanden bei der Hand zu nehmen und zu sehen, was passiert jetzt. Und ich habe einen immensen Hunger auf Wirklichkeit. Ich kann immer nicht verstehen, dass man am Leben ist und war nie im Zirkus oder war nie in einer Autobahnraststätte. Ich habe mal eine Frau 3 Kilometer durch eine Innenstadt Huckepack getragen oder so, weil ich mal sehen wollte, wie das ist. Irgendwie gibt es immer so viele Möglichkeiten, irgendwie mehr Welt zu kriegen.
Ich dachte, du verfolgst die Leute in London über...
Das kommt auch vor.
In Phasen großer Einsamkeit. Ja, du hast ja eine Zeit lang mal in London gelebt und hast dich dort sehr, sehr alleine gefühlt und hast dann angefangen, einfach dir jemanden auszusuchen und zu sagen, mal sehen, wohin ihn sein Leben führt.
Ja, und dann hat man das Gefühl, man verfolgt Geschichten eigentlich, weil die Marottenhaftigkeit des Interesses einer Frau, die an bestimmten merkwürdigen Miederstrumpfläden stehen bleibt und die Auslage guckt, das teilt auch meinem Leben was mit. Das ist wie Sätze, die einem zufliegen und die ewig bleiben. Also ich habe schon mal zitiert diesen Satz, wenn dann jemand vorbeigeht im Zug und sagt zu einer korpulenten Frau, Möpschen, sei lieb zu mir. Und dann fange ich sofort an, die Geschichte zu ergänzen dazu.
Aber eigentlich haben wir vielleicht alle oder viele von uns immer das Gefühl, Leben passiert beiläufig. Und in deinem Buch hat man das Gefühl, es sind alles wunderbare Sterne, die wir greifen und letztendlich festhalten müssen.
Genauso ist es und genauso würde sich das Buch sehr gerne auf das Publikum übertragen. Nämlich nicht, indem das Publikum sagt, oh ja, voilà, was für ein außergewöhnliches Leben, sondern vielmehr, dass das Publikum sagt, jetzt werde ich selber produktiv. Wo sind meine Augenblicke? Wo ist mein Leben? Also das Schönste hat eine Freundin gesagt, nach der Lektüre sagte sie, hat man mehr Lust zu leben. Das kommt mir sehr entgegen.
Also wenn das nach dem Lesen passiert,
dann
es
ist
gibt
mir
ja
das
auch noch viele
recht.
Andere Bücher, wo genau das Gegenteil.
Ja, das vorletzte Buch, das ich schrieb, hieß Der Knacks und da ging es hauptsächlich um die Phänomene des Ausbleichens und des Wenigerwerdens, von Dur zu Mollgehens. Da sind Menschen manchmal zu Recht melancholisch drüber geworden, aber hier ist es wirklich die Feier des Augenblicks.
Bist du ein Lebensflaneur?
Ja, das Flanieren hat ja mit dem Denken etwas gemeinsam. Man darf in die Irre gehen. Also ich darf schweifen. Das Flanieren ist wirklich eine Tätigkeit, die eigentlich innen stattfindet. Weshalb ja die Grundbegriffe des Wissenserwerbs immer auch mit dem Reisen zu tun haben. Wir sagen, jemand ist erfahren. Oder wenn er wenig Geld hat, sagen wir, er ist bewandert.
Es wirkt ein bisschen in einer so rasanten Zeit manchmal ein bisschen wie aus der Zeit gefallen. Also wer hat eigentlich noch Zeit zu flanieren? Kaum einer von uns nimmt sich die Zeit.
Das stimmt, aber ich bin ja privilegiert insofern, als ich unbeweibt und ohne Familie und ohne Anbindung an die menschliche Gemeinschaft mich irgendwohin bewegen kann und kann mich da so lange mir selbst überlassen, bis ein Text dabei rauskommt. Kommt er nicht dabei raus, guckt mich mein Verleger ratlos an.
Ist es auch eine Reise des Glücks, weil es sind ja auch unglaublich glückliche Momente dort drin, all das aufschreiben zu können, würdest du das sagen?
Manchmal ist der gute gefundene Satz, der Satz, der genau stimmt, der richtige Satz, ist ein glücklicher Satz. Ich habe mal in Bangkok lange gewartet darauf, bis mir der richtige Ausdruck einfiel für eine Gewittersituation, die über der Stadt runterging. Und irgendwann hieß der Satz dazu, in den Häuserschluchten räuspert sich der Donner. Und dieses Wort räuspern hat lange gedauert, aber es war genau das, was ich wollte. Die Stimmung war nicht glücklich, der Satz war glücklich, weil es der mit dem richtigen Epitheton versehene Satz war. Ich hätte jetzt das griechische Fremdwort gerne vermieden, aber die Dame hat genickt. Dann habe ich gedacht, sag's mal.
Aber an welche Orte geht es sich leichter? An die Orte, die vielleicht Licht versprechen, die Glück versprechen oder auch an die Orte der eigenen Ängste?
Das ist eine sehr gute Frage, weil man denkt nämlich immer, es müssten die spektakulären Orte sein. Man macht eine Reise und sagt, aha, ich komme vor dem Empire State Building an oder vor der Golden Gate Bridge. Und dann stellt man fest, nein, angekommen bin ich in der Tütensuppe, die ich irgendwo hinter einer Tankstelle gegessen habe. Das war der Augenblick, den ich erfahren habe, der viel verdichteter war. Und so ist das häufig so, dass ich gedacht habe, Transiträume sind mir sehr viel näher als manche Räume, die in sich schon spektakulär sind. Das sind auch nicht die der Angst, aber es sind Durchgangsräume, die immer nur vom schweifenden Blick getroffen wurden, wo Menschen durchgehen, die halb bewusst sehen, was passiert. In denen stoßen mir die merkwürdigsten Sachen zu. Ich sitze in der Flughafenhalle nachts und eine Frau hat ihren 13-jährigen Sohn neben sich, der will erst keine Zeitung, dann keine Schokolade und dann greift der Junge, ich bitte um Vergebung, in seine Hose und fängt an, sich zu befriedigen und sagt dabei, immer dabei, immer dabei, immer dabei. Und ich denke mir, wenn ich da nicht aufmerksam gewesen wäre, hätte ich diese sehr poetische Szene völlig verpasst.
Sehr poetisch, ganz anders, aber es hat auch etwas mit Haut zu tun, ist die Szene mit der Gänsehaut Sophie Marceau. Magst du die vielleicht vorlesen? Das ist ein italienischer Bauer, glaube ich, ne, der sagt, klug sein, posaunt er.
Ach ja, der italienische Bauer. Klug sein, posaunt dieser italienische Bauer, das könnte ich auch. Ich überlasse es den Schwachköpfen. Mir reicht es völlig am Ende meiner Tage von Zeit zu Zeit einmal eine Art Einsicht gehabt zu haben. Dann beugt er sich mit Kinderaugen über eine Kiste mit Fotos aus Illustrierten. Warte mal, ich hab doch noch eine Aufnahme von Sophie Marceau mit Gänsehaut. Hier, schön, nicht? Tatsächlich, Sophie Marceau auf einem Bootssteg. Sie schaut mürrisch, ihre Haut fröstelt dem Blick entgegen, als wüsste sie, sie sitzt in der äußersten Ecke, in die sich das Begehren dieses Mannes zurückgezogen hat. Viele Frauen wissen, wovon ich rede.
Ja, genau. Wir reden gleich über den Augenblick, okay?
Sehr gern.
Wenn Sie auch wie ich an diesem Wort Epitheton hängen geblieben sind, dann will ich noch mal ganz kurz die Erklärung nachgeben. Nach reichen Epitheton, ja, bezeichnet man in der Rhetorik beziehungsweise in der Stilistik ganz genau gesagt, das Hinzufügen eines im Satzzusammenhangs nicht unbedingt erforderlichen Attributs. Zum Beispiel die grüne Wiese. Gleich mehr mit der Griechischlehrerin. Bärbel Schäfer. Warum hat sich uns eine vielleicht ganz unscheinbare, ganz winzige Szene aus unserem Leben in unserem Gedächtnis eingeprägt, aber eine vermeintliche Schlüsselszene ist fast in Vergessenheit geraten? Unser Gast des Tages, Roger Willemsen, hat so ganz viele kleine Lebensmomente gesammelt aus seinem Leben, aus anderen Leben. Und ich habe ihm auf der Frankfurter Buchmesse vor 2 Wochen in unserem Gespräch gefragt, Roger, kann ein Augenblick, ein Moment eigentlich das ganze Leben verändern?
Ja, ich kann ein pathetisches Beispiel wählen und zwar in möglichst kurzer Fassung Folgendes. Ich bin eine Zeit lang in Manila gewesen, habe im Rotlichtbereich von Manila gewohnt, im Mabini Strip. Es kommt ein kleiner Junge auf mich zu, er ist 11 Jahre alt, er sagt, ich sollte eigentlich schon im Bett sein, aber ich bin erst jeden Morgen um 2 Uhr im Bett. Er hat einen Kasten vor sich, in dem er Zigaretten trägt, die er einzeln verkauft. Er kann in einer Nacht ungefähr 1 Euro verdienen. Ich sage ihm, ich rauche nicht, aber ich würde dich gerne zum Essen einladen. Und es ergibt sich ein Ritual, nachdem wir jede Nacht, suche ich ihn auf der Straße und wir gehen zusammen essen. Manchmal bringt er einen Freund mit und wir sitzen da. Ich sehe Manila durch Kinderaugen. Ich habe überhaupt nicht begriffen, was es bedeutet, wenn ein weißer Tourist mit 2 kleinen Jungen in Manila abends essen geht. Das habe ich Jahre später begriffen, wie unschuldig ich in dem Augenblick war. Aber es passiert eines Tages, dass er mir über dem Essen eine Geschichte erzählt, über einen tagaktiven Gecko. Eine rasante Geschichte. Es kommt eine alte Frau. Sie sieht sehr abgerissen aus. Sie hat nicht mal einen Gegenstand, mit dem sie Geld einsammeln kann. Sie hat nur ihre Hand, hält ihn in den Luftraum zwischen uns. Und ich nehme den Finger hoch, gucke sie flüchtig an und sage, nee, nicht jetzt und höre ihm weiter zu. Und als die Erzählung vorbei ist, geht der Junge hin und er nimmt eine Münze aus seinem Kasten, rennt hinter der Frau her, kommt zu mir zurück und sagt, entschuldige, aber die hat's wirklich nötig. Und diese Szene, so sehr sie zu meinen Gunsten ausfällt, hat dazu geführt, dass ich nie mehr mir den Blick erlaubt habe, der nur, weil eine Erzählung weitergehen muss, die Existenz dieser Frau nicht zur Kenntnis nimmt und der diese abwehrende Geste macht, sondern ich habe immer gedacht, auf jedem Bahnhof kann ich einen obdachlosen Zeitungsverkäufer ansehen, immer noch erfahren, will ich die Zeitung kaufen, ich kann ihn zur Kenntnis nehmen. Und wenn du fragst nach prägenden Augenblicken, da war das im moralischen Sinne eine Ursituation.
Ja. Verlierst du dich manchmal in der Zeit, wenn du dich so treiben lässt?
Im Schreiben verliere ich mich am allermeisten. Mhm. Da merke ich nicht, wie viel Zeit vergeht. Da wache ich irgendwann auf und merke es nach Mitternacht und ich habe es wirklich nicht gemerkt. Aber das Schreiben und das Reisen sind beides sehr einsame Prozesse, bei denen man eigentlich von der Uhr nicht erreicht wird, wenn man sie maßlos tun kann.
Wie ist Momentum entstanden?
Das Komische ist, es gibt eine ganz banale Entstehungsgeschichte. Es kommen manchmal junge Autorinnen und Autoren und sagen, ich würde gerne schreiben. Und dann sage ich meistens, das ist wie ein Ingenieurberuf. Man muss ihn lernen und man muss ihn ausüben. Und man muss die Statik kennen. Und dann sagen die ja, wie kann man das denn machen? Dann sage ich, geh mal hin und schreib mal jeden Tag deinen intensivsten Augenblick. Und ich habe das bestimmt 10-mal jungen Autoren empfohlen. Die haben das alle nicht gemacht. Sei es, weil sie faul sind oder aus welchen Gründen auch immer. Jedenfalls haben sie sich gewonnen.
Die Grundübung. Eigentlich.
Dann habe ich gedacht, mach die Grundübung mal selber. Und habe angefangen, diese Momente aufzuschreiben. Und dann habe ich 2-mal wirklich das Buch weggelegt, weil ich dachte, das ist nicht zu machen. Das kriegst du nicht hin oder es gibt keine Dramaturgie, die das Ganze zusammenhält.
Es gibt auch keine Kapitel in dem Sinne.
Es gibt keine Kapitel, es gibt nur diese einander folgenden. Ja. Man weiß, am Anfang ist die Kindheit, dann die Pubertät, Reisetätigkeit und Sterbebilder hinten. Aber mehr ist es nicht. Und dann kam dieser komische Effekt, dass ich das Buch nicht lassen konnte, weil es mir so gut gefiel. Aha. Eigentlich wünschte ich mir, ich hätte es nicht geschrieben, sondern andere hätten es geschrieben und ich könnte es lesen. Ich würde so ein Buch 10-mal lesen,
aber
von 10 Personen.
Kann ja jeder einzelne HR3-Hörer all diese Momente seines Lebens, die prägenden, die kleinen, die alltäglichen Augenblicke tatsächlich notieren und hat damit sein eigenes Lebenspuzzle damit zusammengesetzt.
Absolut. Und es gibt keine Möglichkeit, sich besser der eigenen Dummheit zu vergewissern, als zu schreiben. Weil man plötzlich merkt, ich habe dieses Leben nicht. Ich habe es fotografiert, aber ich habe es nicht. Als ich am Nordpol war, war ich mit 80 Personen dort. Wenn ein Eisbär erschien an der Reling, gab es einen G8-Gipfel der klickenden Kameras. Es gab Menschen, die redeten mit ihrer Kamera durch zum Eisbär und sagten, er bewegt sich gerade von rechts nach links. Ich war einer der ganz wenigen an Bord, die das mit unbewaffnetem Auge jemals gesehen haben, was das heißt, ein Eisbär zu sein. Ich musste ihn schreiben. Ich konnte ihn nicht filmen. Ich habe ihn auf keine Weise festhalten können als hier.
Es ist ja nahezu altmodisch.
Ja, das ist altmodisch. Allmählich gewöhnt man sich daran, in vielen Dingen altmodisch zu werden. Ich sage ja auch komische Worte.
Wie funktioniert dein Schreiben? Wenn man dich sieht auf ganz, ganz vielen Fotografien von dir, bist du eigentlich immer in einer leicht vorgebeugten Haltung mit einem Notizblock. Eigentlich gibt es Roger Willemsen nicht ohne ein Notizbüchlein. Ist das wirklich noch die Art, so wie du immer wieder alles aufschreibst, jeden Moment?
Mir ist das manchmal fast peinlich, weil das immer aussieht wie eine angenommene Pose, aber de facto schreibe ich wirklich immer. Und wenn ich unterwegs bin, ich habe viele tausend Seiten an Aufzeichnungen, die nie in ein Buch gewandert sind. Und natürlich war auch das Buch nur schreibbar, weil es diese Aufzeichnungen gibt. Also ich war in den späten 80er Jahren in Hongkong und ich könnte dir heute sagen, wie ein Werbespot im Fernsehen in Hongkong ausgesehen hat, wie die Moderatorin hieß, was sie trug und was an ihr komisch war. Ich werde sie niemals brauchen, aber sie kann noch einmal von dem Licht meines Interesses wiedererweckt werden, auch wenn sie längst kompostiert ist. Und das ist schön, dass das Leben da irgendwie verkapselt ist. Das ist
aber
wie
du kannst auch es nicht loslassen, diese Notizen. Also du hältst dich auch an diesen Notizen fest.
Ja, ganz recht. Und ich habe lauter Kladden, da steht dann Hongkong 78 oder 87 oder sowas und kann dann nachgucken. Ich finde diese Frau auch wieder. Sie würde mich nie finden.
Aber du schaust auch nach, das ist ja wie mit alten Fotoalben. Die meisten haben ja so etwas noch im Schrank oder im Keller auf dem Dachboden. Und jetzt mal ehrlich, wer von uns schaut da noch mal rein? Du machst das.
Das stimmt, in die Aufzeichnung schaue ich wirklich noch mal rein. Ich habe das sehr früh angefangen und ich bin in München einmal vom Schreibtisch aufgestanden und habe 500 Seiten Tagebücher auf dem Balkon verbrannt und mit Kaffee gelöscht, weil ich mir so peinlich war. Das war dieses unausgegorene Begehren, was so Leute zwischen 15 und 19 haben. Und das war 500 Seiten lang. Und ich bin froh, dass es weg ist. Jetzt kann ich das irgendwie neu deuten. Aber ab da gibt's alles.
Also selbst ein Roger Willemsen versucht ja, peinliche Momente hier seiner Teenagerjahre zu vernichten. Das ist doch irgendwie auch beruhigend, oder? Gleich mehr mit ihm. Roger Willemsen ist Autor, aber eben auch ein politisch engagierter Zeitgenosse. Sein Augenmerk legt er immer wieder auf das afghanische Volk. 2005 war er das erste Mal dort, 2006 ist sein Buch Afghanische Reise erschienen und auch in diesem Jahr hat er das krisengeschüttelte Land besucht.
Ja, Anfang September war ich in Afghanistan und ich muss sagen, erstmal war das die einzige Frist, in der ich reisen konnte, weil ich 2-mal mein Visum habe verfallen lassen müssen, weil es zu gefährlich wurde. Da hat es Koran Organverbrennungen gegeben und das hat sofort jede Reise unmöglich gemacht. Das Traurige ist, so rechthaberisch man sein kann, und ich bin es, so ungerne habe ich recht in diesem Augenblick, wo ich gesagt habe, dieses Land wird sich auf jeder Stufe verschlechtern. Und das ist der Fall. Wir können gerne ganz schnell feststellen, wo es sich verbessert hat. Es gibt auf den Straßen von Kabul heute weniger Burkas, als es gab. Es gibt mehr freie Meinungsäußerung. Es gibt Strom für fast 100% der Bevölkerung von Kabul. Es gibt eine etwas bessere medizinische Versorgung. Es hat nie so viele Taliban gegeben wie im Augenblick. Es gibt ein so starkes Feindbild der Besatzer, wie man sie nennt. Und es gibt eine solche Verzweiflung in Bezug auf die militärische Situation, dass ich sagen muss, in jedem einzelnen Jahr seit 2005, als ich zuletzt da war, hat sich die Lage für uns auch verschlechtert.
Also positive Eindrücke haben wir gehört. Auf die negativen noch im Detail würde ich gleich ganz gerne ein bisschen eingehen. Aber trotzdem, bei aller Kritik muss man ja eben auch sagen, Schulen sind eröffnet worden, Frauen haben mehr Rechte, sind sogar im Parlament. Ist das nicht auch eine Erfolgsstory, wenn wir auf das Land Afghanistan blicken?
Eines muss ich ganz wichtigerweise differenzieren. Wir haben gerade eine Schule eröffnet. Wir haben 5 Schulen. Das ist der afghanische Frauenverein, für den ich arbeite, in Afghanistan. Wir machen das seit 20 Jahren. Wir haben das vor den Taliban gemacht. Wir haben das während der Taliban gemacht. Wir haben es nach den Taliban gemacht. Wir haben nie Schutz bekommen vom Militär. Wir verhandeln mit den Taliban darüber, ob wir in bestimmten Regionen, die Taliban gibt es sowieso nicht, es gibt lauter unterschiedliche Gruppierungen, ob wir etwas dürfen oder nicht dürfen. Es ist nicht wahr, dass das Militär uns helfen würde. Im Moment bekommen nur die Geld, zum Beispiel von der Bundesregierung, die sich dem Schutz des Militärs unterstellen. Das ist eine Hilfsorganisation, die das tut. Alle anderen tun das nicht. Wir kriegen kein Geld, sondern wir arbeiten so. Ich kann aber auch sagen, dass als ich in der Schule jetzt gewesen bin, und es ist beglückend zu sehen, wie die kleinen Mädchen da sind, die alphabetisiert werden und die selber die Eltern erziehen, weil die Eltern Analphabeten sind. Und da sind plötzlich 6-, 7-, 8-jährige Mädchen, die unterrichten abends die Eltern, damit die lesen können. Die erklären denen die Zeitung, wie in dieser Schule plötzlich unser Hausmeister sieht, dass sich was am Boden verändert hat und wir finden eine Mine, 2 Tage nachdem ich da war. Und irgendjemand hat eine Mine da platziert. Wir wissen nicht, wen die Mine meinte. Es kann sein, dass wir damit gemeint waren, weil man gesehen hat, wir kommen, man darf niemals 2 Tage hintereinander dasselbe machen. Aber wir wissen, dass es nicht die Taliban zum Beispiel gewesen sind, sondern dass es unter Umständen Gruppierungen der Regierung waren, die eine Delegation treffen wollte, die auf dem Weg zur Schule war. Und die Lage ist amoralisch in vielerlei Hinsicht. Sie ist diffus zwischen Sicherheitsdiensten, Militärs, Besatzern, Taliban.
Aber wenn man merkt, dass du jetzt so leidenschaftlich über dieses Land sprichst, was glaubst du denn, wird sich verändern, wenn die Truppen abziehen?
Sofort sage ich das. Ja. Ich will deiner Frage nicht ausweichen. Ich will nur schnell noch sagen, ich habe eine feministische Autorin getroffen zum Beispiel. Die sagt, Feminismus ist ein Thema, das kann ich im Radio geben. Das ist gar kein Minderheitenthema. Ich habe die weibliche Fußballnationalmannschaft besucht. Jetzt wieder. Die fuhren gerade 3 Tage später nach New York, um da zu spielen. Großartig. Die habe ich gesehen. Da haben die mit Kopftuch gespielt. Jetzt spielen die weitgehend frei. Die Mauern sind so, dass die Männer sogar zugucken. Da sieht man deutlich eine Verbesserung. Wenn ich die frage, hat jemals die Frauenbewegung Europas mit euch Kontakt aufgenommen, dann lachen die, sagen nie. Sondern wir tun immer so. Dann sagt man hier, ja, wir tun was für die Kultur Afghanistans. Dann gehe ich in die Universität, gucke mir das Germanistische Institut an. Da hängen die Plakate von Thomas Mann und Goethe. Die Werke sind nicht da. Und die Franzosen haben das Vierfache von dem, was die Deutschen haben. Dann denke ich, wo geht das deutsche Geld hin? In die Bildung geht es sicherlich nicht. Also du brauchst halt Augenzeuge außerhalb des militärischen Bereichs. Im Moment reisen alle in der Nachfolge oder Vorfolge von Till Schweiger unter das Dach der Bundeswehr. Und ich reise da rum und gucke mir die Sachen an. Documenta Kassel sagt, wir haben eine Documenta von Kassel in Kabul. Dann kommst du in den Park, dann sagen die, nö, die war nur ganz kurz da. Die war auch nicht für Afghanen. Der Park kostet nämlich Eintritt. Das können sich nur die Gutgestellten leisten. Dann kommst du oben zum Eingang und sagst, kann ich jetzt da rein? Dann sagen die, ja, erstens kostet das, zweitens gibt es die nicht mehr. Das sind nur noch leere Schaukästen. Und dann denkst du, das ist auch so ein PR-Effekt, in dem plötzlich Kabul für irgendwas verwendet wird. Das macht mich natürlich wütend, weil ich immer gegen diese Desinformation ankämpfe und auch sagen muss...
Also läufst du dem da hinterher?
Ja, ich laufe dem hinterher und die Medien interessieren sich, ich sage jetzt ausnahmsweise und zum ersten und einzigen Male die Medien, es interessiert sich keiner für das zivile Afghanistan. Wenn ich eine große Reportage über Afghanistan schreibe, dann erscheint die nicht in meinem Mutterorgan Die Zeit oder im Stern oder im Spiegel, dann erscheint die in einem Schweizer Magazin, das Reportagen
heißt. Aber du hast jetzt Till Schweiger gerade erwähnt mit seinem Film, der ja nun hier für sehr viel Furore gesorgt hat, in unterschiedlichen Medien ja auch besprochen wurde. Glaubst du, dass so ein Film dann helfen kann, das Interesse an Afghanistan zu wecken, oder ist das für dich ein völlig absurder Gedanke?
Der Gedanke ist leider absurd, weil ich den Film eben zu einem Teil in seiner Anlage für falsch halte. Die Perspektive der militarisierten Betrachtung, die macht Afghanistan unsichtbar. Ich sehe am Ende nur noch Bundeswehr.
Also das ist unser geübter Blick auch, den wir haben.
Mir sagen die Afghanen, wenn ich in Kabul bin, ja, ihr habt Minister, aber die bleiben immer im Hotel. Und wenn sie rauskommen, dann kommen sie im gepanzerten Wagen, dann fahren sie ganz schnell wieder zurück.
Und du bewegst dich dort ganz frei?
Ja, ich bewege mich. Ja, ich habe natürlich einen Personenschutz, der ist aber gleichzeitig der Mann, der mich fährt. Ich bin jetzt im Panjshir-Tal gewesen zum Beispiel. Ich bin in Schulen gewesen, habe Hilfsprojekte besucht. Ich habe mich in der freien Natur bewegt. Ich war bei den Nomaden, habe mit denen geredet und mich gefragt, wie können die überhaupt
überleben? Aber warum geht das bei dir, wovor alle anderen Angst haben?
Darauf wage ich keine Antwort.
Dem Autor Roger Willemsen liegt das Land Afghanistan am Herzen. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben, Die afghanische Reise. Er bereist dieses Land nicht mit so viel PR-Getöse, wie das vielleicht jetzt gerade Til Schweiger gemacht hat, als Promotour für seinen aktuellen Film. Oft ist es ganz stille Momente und es sind immer wieder interessante Gesprächspartner. Er hat zum Beispiel mit Studenten der Uni in Kabul gesprochen. Und was sind deren Fragen, deren Nöte, das Interesse, mit denen er an die Studenten herangetreten ist. Das wollte ich von ihm wissen auf der Frankfurter Buchmesse.
Ganz real, du wirst dich amüsieren. Die sagen, habt ihr weißes Pulver? Dann denkst du, was meinen sie denn damit? Die meinen Proteine, weil sie gerne ihre Muskeln aufbauen würden. Es gibt Fitnessstudios, sowas interessiert
Darauf
die.
Darauf bist du angesprochen, natürlich, das ist natürlich klar
sieht,
bei deinem Oberkörper.
Man sieht meinem Körper an, dass er bis oben hin voller weißer Pulver ist. Man nennt mich den Lance Armstrong der Afghanistan-Berichterstattung. Nein, vollkommen gegenwärtig. Aha. Die klagen mich an. Die sagen, was willst du hier? Wovon profitierst du eigentlich hier? Dann muss ihnen jemand sagen, der ist nicht von der Bundeswehr. Und dann fangen die Afghanen an, und das ist neu, mit Selbstkritik. Die sagen plötzlich, warum haben wir es nicht geschafft, dieses Land aufzubauen? Warum haben wir die Demokratie nicht genutzt zu etwas, was besser ist als dieses korrupte Parlament, was wir haben? Warum sind unsere Stammeskonflikte so stark, dass wir nicht irgendwie es schaffen, einen Frieden herzustellen, und zwar für uns? Das hatte ich nie gehört.
Und das sind andere Fragen, als du 2005 das erste Mal dort warst.
Das sind andere Fragen, und es gibt wieder ein Detail, was interessant ist. Ich habe mal mit einer Verfassungsrichterin gesprochen, die hat an der afghanischen Verfassung mitgearbeitet, als Frau. Und ich habe gesagt, was war Ihr Beitrag? Und da sagt sie, ich habe dafür gesorgt, dass in der Verfassung steht, vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich, und von mir ist der Zusatz, und das gilt ausdrücklich auch für Frauen. Und sie sagt das und sagt, das dürfen Sie schreiben, aber bitte nennen Sie meinen Namen nicht. Und daran siehst du beides. In dem Raum in der Universität war es so, dass hinten eine Gruppe von Frauen saß. Das sind die Studentinnen, das sind die, die wir als Schülerinnen haben und die es schaffen, und zwar unter unendlichen Schwierigkeiten da zu sitzen, gegen Eltern und gegen die Väter zum Teil und so weiter. Die sitzen da. Am Ende geht die Dozentin hin und sagt, kommt, wir machen ein Foto. Die Hälfte dieser Frauen verlässt den Saal, weil sie nicht möchten, dass ein Bild von ihnen hergestellt wird. Und die Dozentin stellt sich hin und sagt, ihr seid eine Schande für das Land, ihr wollt moderne Frauen sein, ihr lasst euch nicht mal fotografieren, ihr gehört auf dieses Foto, ihr könnt stolz sein, dass ihr in dieser Universität seid. Und mir läuft ein Gänseschauer rüber und ich sage, so entsteht Selbstbewusstsein.
Und wovor haben die Frauen dann Angst?
Dass ihr Bild irgendwo hingetragen würde, dass sie irgendwo haftbar gemacht werden dafür. Die Taliban-Zeit sitzt so tief in dem Bewusstsein. Bilderverbot, ja. Ich habe Leute gesehen, Krieger getroffen, jetzt am Grab von Massoud, das ist der Führer der Nordallianz gewesen. Die haben sich mit Zigaretten die Tätowierungen ausgelöscht, weil unter den Taliban Tätowierungen ja auch Bilder waren. Und wenn Bilder zu sehen waren, unterlag das einem Bilderverbot. Und dann siehst du Kämpfer, die haben verschmolzene Haut, nur weil sie den Taliban die Angriffsfläche nicht bieten wollten.
Wenn du träumen könntest für dieses Land, was dir so am Herzen liegt, was wäre dein schönster Traum, verbunden mit den schönsten Wünschen für dieses Land?
Ach, ich hätte einfach gerne wieder etwas von der Vergangenheit Afghanistans, wo die Straßen Kabuls aussahen, als sei man an der Côte d'Azur und man insgesamt das Gefühl hatte, Pferdewagen und leicht bekleidete Frauen, die Volleyball spielten und Palmen, und das hat es alles mal gegeben. Es war ein kluges Land, in dem sich, und das ist für jeden, der Kultur liebt, so wichtig, die hinduistische Kultur und die hellenische Kultur begegnet sind. Also zwei der klarsten Kulturen dort. Ich müsste wirklich sagen, die Vergangenheit Afghanistans enthält etwas vom Schönsten, was die Zukunft enthalten könnte.
Wann hast du dein Afghanistan-Buch veröffentlicht? Das war 2006. Wäre es jetzt an der Zeit, ein neues Buch zu veröffentlichen mit vielleicht ganz anderen Fragen, ganz anderen Gefühlen zu diesem Land?
Also wir bereiten ein Buch vor, das ist ein Buch über Kinderzeichnungen. Und zwar, ich habe nur Kinderzeichnungen gesammelt und gesagt, zeigt mir euer Leben und zeigt mir eure Vorstellung von unserem und schreibt Aufsätze dazu. Und ich habe zu Hause etwa 1000 Kinderzeichnungen und es ist so irrsinnig bewegend zu sehen, wie die Kinder sich dieses Leben vorstellen und wie sie ihr Leben darstellen.
Also wie sie sich unser Leben hier vorstellen.
Ja, beides.
Kannst du dich an einige Bilder erinnern?
Wir sind blond, wir tragen rosa und wir sehen aus wie Barbara Cartland. Also, und man sieht auf den Kinderzeichnungen eben auch viele Flugzeuge und amputierte Organe. Mhm. Und man sieht aber auch die Schönheit des täglichen Lebens, schlafende Schulkinder auf einem Tisch oder so etwas. Also ganz Alltägliches. Und über diese Kinderfantasie und die Kinderwahrnehmung ist dieses Land auf eine ganz andere Weise vermittelbar. Und ich will dem eigentlich nur ein Essay hinzusetzen und sonst die Kinder für sich sprechen
lassen. Kinder sind für dich auf deinen Reisen oft ein Schlüssel, ein Land tatsächlich noch mal aus einem anderen Blickwinkel zu erleben.
Du hast recht,
denn ein wiederholendes Moment. Ja?
Ja, das ist so, weil auch die Kinder den größten Lebenshunger haben. Wir denken immer, die wollen Geld und Süßigkeiten. Das wollen die auch. Aber was sie zuerst wollen, ist, sie möchten sich mit unserer Lebensenergie synchronisieren. Warum dieser Haarschnitt? Warum diese Geste? Die wollen irgendwie ihre Vitalität mit uns abgleichen. Ich erinnere mich, in Afghanistan stand ein Junge, als ich zum ersten Mal da war, in einem Flüchtlingslager und rief, Hello, Mister, what's your matter? Und ich sage, no matter, so what are you doing here? Ich sage, just visiting, und er dreht sich um zu seinem Freund und sagt, look, first tourist. Und das war auch
dann
ein afghanischer Traum.
Dann müssen wir doch gleich mal übers Reisen sprechen.
Unser Gast des Tages, Roger Willemsen, ist unabhängig von Familie im Schlepptau, ja, einfach ein ruheloser, rastloser, immer interessierter Vielreisender, ein Weltreisender. Und getrieben von seiner schreibenden Neugier muss man natürlich auch immer im Gepäck irgendwie was dabei haben, einen Koffer packen, ja. Ist er denn immer frei in dem, was er alles einpackt? Das wollte ich von ihm wissen auf der Frankfurter Buchmesse.
Ich habe irgendwann mir vorgenommen, nie mehr als 12 Kilo mitzunehmen. Und das ist eine gute Richtgröße, das geht. Das geht für jede Distanz. Erstmal kriegt man Klamotten überall, dann gibt es Frauen, die selbst im Fluss nochmal mit den Steinen das T-Shirt waschen oder so. Und man ist auf Reisen eher proletarisch gewandet. Das geht.
Nimmst du Bücher mit, wenn du auf Reisen gehst?
Reklamhefte. Also etwas, was wenig wiegt in der Regel. Und dann nehme ich Sachen mit, die eine lange Verweildauer im Bewusstsein haben. Also Lyrik zum Beispiel. Ich nehme Hölderlin-Gedichte mit und fange an, was auswendig zu lernen.
Hast du schon eines dieser E-Reader?
Ich habe es aber noch nie eingesetzt bei Reisen.
Wenn du unterwegs bist, hast du uns vorhin erzählt, bist du jemand, der alleine reist und sich auf den Moment einlässt. Die meisten von uns reisen ja mit der Familie, mit guten, engen Freunden. Was ist der Vorteil des Alleinereisens?
Niemand hat Schwierigkeiten, einen Alleinreisenden anzusprechen. Ich werde untergehakt, man bringt mich irgendwo hin und ich schlafe auf fremden Böden unter sehr kuriosen Umständen manchmal. Also ich bin Treibgut für jeden, der irgendwas von mir will. Ich werde mitgezerrt. Das hat viel Gutes.
Versuch doch mal.
Ich gehe auch mit.
Man kann dich einladen und du folgst.
Genau, man gibt mir Süßigkeiten und ich komme mit.
Hast du manchmal Angst auf Reisen?
Ja, es gibt Situationen. Ich war im Kongo im Krieg und das war eine Reise, wo ich dachte, das hättest du nicht machen sollen. Da sind so viele Traumata und es ist eine ganz andere Gewalt als in Afghanistan, weil sie eine Postkriegsgewalt ist, die permanent nach Waffen greift, und da habe ich mich unwohl gefühlt.
Reist du immer in Verbindung mit der Idee eines Buches oder bist du frei davon, wenn du dich auf den Weg machst?
Ich bin frei und du wirst dich wundern, als ich nach Afghanistan reiste zum ersten Mal, da hat mein Verleger Jörg Bong gesagt, schreib auf, was du erlebst, da sage ich, das tue ich sowieso. Sagt er, ich möchte das als Buch. Sag ich, Jörg, wer soll das lesen? Sagt er, ist mir egal, ich will das lesen. Und das ist die Grundüberzeugung auch dieses Verlages. Und ich habe das geschrieben und war bass erstaunt, dass diese Reise so übertragbar war. Im Nachhinein findet man das plausibel, währenddessen fand ich das gar nicht.
Und ist es dir wichtig, dann auch vor Ort zu schreiben, also in der hohen Emotionalität des Augenblicks, oder bist du jemand, der dann auf dem Rückflug beginnt, dann Notizen zu machen?
Nein, ich schreibe unbedingt währenddessen, und es gibt bestimmte Gefühle, die darf man nicht konservieren, die müssen sofort da sein. Da ist auch die richtige Vokabel in dem Augenblick nur da. Und dann wird es später natürlich erarbeitet und atmosphärisch, das kriegt man auch hin. Aber wenn ich in diese Gruppe jetzt gucke, dann würde ich sagen, ja, ich merke mir bestimmte Gesichter, aber Attribute der Gesichter oder Kleidungsteile oder Gesten, die würde ich schon protokollieren müssen.
Wo ist für dich Heimat, dann zu Hause sein?
Pathetische Antwort, aber aufrichtigst die Sprache. Also wenn ich die deutsche Sprache sprechen kann, dann bin ich zu Hause. Und das ist, wenn ich irgendwo beheimatet bin, dann in der Fähigkeit, mich so zu verständigen, wie ich das muss. Das kann dann auch Wien oder Zürich sein oder Paderborn. Also um in absteigender Reihenfolge es zu sagen. Aber
Und diese Aufenthalte, die du innerhalb Europas, du hast lange in London gelebt, du hast lange in Asien gelebt, das ist kein Fenster, kein Ort der Sehnsucht.
Ich könnte das nicht mehr. Ich kann eine Zeit lang gut in Städten leben, die ich nicht verstehe. Man nennt es auch Materialermüdung. Ich kann das nicht mehr. Also bei bestimmten Dingen ist es wirklich so, dass ich denke, ich bringe... Das ist wirklich ein Alterssymptom. Ich kann nicht mehr so gut im Staub schlafen, unter Umständen, die qualvoll sind. Ich habe so viel davon hinter mir, dass ich kann auch nicht mehr auf hohe Vulkane steigen und in Sibirien in dünner Luft Bären betrachten. Ich kann das nicht mehr. Also man wird irgendwie, man erlischt.
Hat das Reisen einen Preis?
Es hätte einen Preis, wenn das Staunen weniger würde. Das ist bei mir wahrscheinlich wegen Kindermentalität nicht der Fall. Aber manchmal habe ich Reisende getroffen, die konnten nicht mehr nach Hause kehren, weil sie nicht mehr sesshaft waren. Sie warteten aber nur darauf, dass ihr Visum ablief und gingen dann in das nächste Land, um da wieder zu erlöschen. Und das ist eine unglückliche Art zu reisen. Nein, ich habe irgendeine Macke. Gott sei Dank. Ich weiß nicht, was es für eine ist, aber deshalb ist dieser Hunger immer noch da. Irgendein Lebenstraum, irgendeine Lebenslüge existiert noch. Ich glaube immer noch, das muss man machen.
Also es ist ja so, bist durch Deutschland gereist, du hast uns die Enden der Welt vorgestellt, du hast uns so viele Länder eben auch dank deiner Worte und deiner Fähigkeit, all deine Eindrücke in Worte zu packen, auch uns nahe gebracht. Das heißt, der Hunger ist immer noch da, er wird nicht weniger?
Er wird nicht weniger. Es gibt immer noch Städte, die ich unbedingt bereisen will. Ich kann einige von denen im Moment aus Kriegsgründen nicht bereisen.
Welche wären das?
Es wäre Damaskus zum Beispiel. Mhm. Ich wollte immer nach Damaskus reisen und es geht nicht. Ich habe eine ganz tiefe Anhänglichkeit an die Stadt Timbuktu und habe im Moment solche Sorge, weil sie gerade in Flammen aufgeht und zerstört wird, von islamistischen Fundamentalisten zerstört wird. Und ich würde gerne an einige Orte sogar zurückkehren, um zu gucken, ob sie noch so sind. Aber der Appetit auf Fremde hört nicht auf. Auch ehrlich gesagt nicht auf die Selbsterzeugung, die mit der Begegnung mit Fremde verbunden ist.
Jemand, der im Arbeitsvertrag vielleicht 28 Tage Urlaub hat, das wäre für dich sicherlich ein Grauen, so begrenzt reisen zu müssen. Welches Land würdest du dem denn empfehlen?
Ich hätte ganz große Schwierigkeiten und ich würde in diesem Augenblick als allererstes Land, was mir einfällt, Myanmar sagen. Myanmar, Birma oder Burma, egal wie man es nennt, ein Land, was lang genug geknechtet von seinem Regime ist, es immer noch ist, aber so lange geschlossen war, dass es zu den rätselhaftesten, wunderlichsten, auch kulturell differenziertesten Ländern gehört, die ich je bereist habe.
Und das Schöne ist ja bei Roger Willemsen, wir wissen, wenn er in diesen Besitz dieser Reisemomente kommt, dass er das dann literarisch für uns immer so wunderbar aufarbeiten kann. Gleich mehr mit unserem Gast des Tages. Heute mit unserem Gast des Tages, Roger Willemsen. Und er hat ja seine Kindheit im Rheinland verbracht. Er war keiner dieser fußballspielenden Jungs, die irgendwie mit kaputten und grünen Knien vom Fußballrasen irgendwie nach Hause gelaufen kamen. Er war eher so ein bisschen, glaube ich, der rotwangige Maulwurfshügelzertreter. Und ich wollte von ihm wissen, wann hat eigentlich dieser Wunsch zu schreiben, wann hat das begonnen, wann ist das bei ihm geweckt worden?
Als ich es konnte. Ich habe mit 6 schreiben gelernt und der erste Satz, den ich überhaupt schreiben konnte, war: Heiner ist im Auto. Diesen Satz habe ich nie wieder gebraucht. Eigentlich brauche ich ihn in diesem Augenblick zum ersten Mal wieder. Und die Enttäuschung vom ersten Satz war vielleicht der Grund dafür, dass ich so viele nicht enttäuschende Sätze gesucht habe.
Die Lust am Wort, die Lust am Formulieren, wer hat die bei euch in der Familie geweckt?
Mein Vater war zwar Maler, aber er hatte eine hohe Meinung vom Wort. Und er hat Knut Hamsun übersetzt, den norwegischen Dichter, weil er im Krieg da gestrandet ist und sehr schnell Norwegisch lernte. Und mein Vater hat sehr schnell erkannt, dass ich redselig bin. Und er hat dem nichts entgegensetzen wollen. In der Familie hieß ich manchmal der Klokasten, weil sie meinten, wenn man bei einem Klo abzieht und man stellt mir eine Frage, dann dauert es sehr lange, bis der Kasten eingelaufen ist. Und das habe ich dann ausbaden müssen. Der erste Ausdruck für mich war Laufkaufaul, weil ich eigentlich immer nur in der Ecke sitzen wollte, sah aus wie Churchill und wollte Breichen essen und mich nicht bewegen und brüten. Ja, damals hätte ich dir noch besser gefallen.
Wenn du liest, wo liest du am liebsten?
Wenn ich für mich alleine lese, ich habe so eine Art Oblomowschen Divan. Da kann ich mich ausstrecken und mein Kopf ist hochgestellt und ich merke lange Zeit meinen Körper nicht. Dann erhebe ich mich und da lese ich gut.
Bist du jemand, der Bücher parallel liest oder?
Ich lasse sie fluchten mit der Kante dieses Divans. Das heißt, ich habe einen Haufen und ich arbeite mich abwärts. Ich lese so lange, wie mich ein Buch interessiert und manchmal muss ich es dann weglegen und dann verfalle ich langsam. Dann sind so Joghurtteile um mich rum und bin auch unrasiert für eine Zeit lang.
Bist du ein Schnellleser?
Ich lese relativ schnell, aber es gibt Bücher, die mir so gut gefallen, dass ich anfange, mich richtig zu ermahnen, langsam zu lesen.
Wenn man dich erlebt, bekommt man natürlich sowieso automatisch Lust auf Bücher und empfindet diese Sehnsucht zu lesen. Viele leben das heute gar nicht mehr. Wie erreichen wir die?
Ich habe ja dann und wann mal Publikum, das sehr jung ist. Und neulich war ein ungefähr 18-jähriger Junge, der kam nach einem Programm, in dem ich nur frei erzählt habe und sagte, boah, heute habe ich 22 neue Adjektive gelernt. Und dann habe ich gesagt, und, hast du sie verstanden? Und er sagt, ja, durch den Kontext. Da dachte ich, das Wort Kontext ist ihm auch schon mal vertraut. Also den habe ich.
Es gibt Hoffnung.
Ja, es gibt Hoffnung. Und es ist wirklich zu einem Teil, das ist schon ein alter Hut, das zu sagen, aber es ist eine Frage der Vermittlung. Man kann über einen toten Kanon sehr schlecht eine jüngere Generation zum Lesen bringen. Aber es gibt eine Form von Leidenschaft für Textformen, die sich auf jede Generation übertragen lassen. Und an die glaube ich.
Fühlst du dich da auch so ein bisschen verpflichtet, immer wieder aufzurütteln und Neugier zu wecken auf Literatur?
Ich möchte das gerne und ich habe ja eine Professur an der Humboldt-Uni in Berlin und unterrichte das da auch. Und ein Trick für meine Studenten ist, dass ich immer Seminare nur anbiete, wenn die Studenten bereit sind, auch literarisch zu schreiben. Also wenn ich ein Seminar mache über Reiseliteratur, dann ist die Aufnahmebedingung, dass jede Studentin, jeder Student eine reiseliterarische Skizze geschrieben haben müssen. Und dann kommen zum Teil sehr erstaunliche Texte zustande und die bespreche ich auch mit. Was dabei passiert ist, erstens sind die froh, dass ihre Texte berücksichtigt werden. Zweitens sind sie sehr viel vorsichtiger in der Beurteilung von fremden Texten.
Ah, okay,
plötzlich sagen die, oh, Humboldt ist ja ein richtig guter Autor.
Roger Willemsen, ein Leben ohne Handy, ist es wahr? Ohne Führerschein und ohne Fernseher? Stimmt
Nein.
das noch?
Mit Fernseher. Ich habe allerdings den ersten Fernseher gekauft, als ich selber drin war, weil ich mal gucken wollte, wie das aussieht.
Ah, die Eitelkeit.
Aber nein, wirklich, mit 35 habe ich den ersten Fernseher gekauft. Und das
zu
musste
Hause gab es keinen Fernseher.
Nee, ich bin ohne Fernseher groß geworden. Meine Eltern dachten, das sei vom Teufel. Argumente lassen sich finden. Und wirklich, das war ein eher lesender Haushalt bei uns.
Es gibt viele, die sehen sich wieder nach dir im Fernsehen. Warum machst du keine Sendung mehr? Warum moderierst du nicht mehr so gerne?
Ich konnte mein Leben erleichtern dadurch, dass ich es nicht gemacht habe. Ich sollte ganz zuletzt beim ZDF unter Viktor Worms eine Sendung moderieren, die Gipfeltreffen hieß. Und da hat er gesagt, ich soll doch mal ein Gipfeltreffen machen zwischen Eva Herrmann und Hansi Hinterseher. Und da bin ich in die, Redaktion gegangen und habe gesagt, ich muss aufhören. Und das fanden die anderen auch. Also die haben dann gesagt, man muss irgendwie, ehe man sich selber peinlich wird, muss man aufhören. Und im Moment gibt es ein schönes Angebot und ich gucke mal, was ich mache. Aber Fernsehredakteure sind auch so nicht die Spezies, mit der ich nun dauernd umgehen will. Auch eigentlich nur deshalb, weil sie so genaue Vorstellungen davon haben, was eine Quote ist. Und ich habe häufig von Popularität eine andere Vorstellung.
Nimmst du denn Radio, konsumierst du Radio, hörst du Radio, wann und wo?
Die Wahrheit ist, ich konsumiere Radio weniger, als dass ich es selber mache. Ich darf eine Klassik- und Jazz-Sendung im NDR-Kultur machen und das ist das, was ich sehr gerne mache. Vor einiger Zeit habe ich in Hamburg im Taxi gesessen und kam am Samstagabend nach Hause und der Taxifahrer hörte so gute Musik und ich habe gesagt, boah, ist das gut, machen Sie mal lauter. Und dann macht er lauter und dann sage ich, was ist denn das? Sagt er, da ist immer so ein komischer Typ, der erklärt Musik. Das war ich. Und, und ich hatte das vergessen, das war ein Live-Mitschnitt von irgendeiner früheren Sendung. Also.
Ja, schön, dass du uns heute ein bisschen deine Welt erklärt hast und uns mitgenommen hast auf die Reise. Dankeschön, lieber
Vielen
Roger
Dank,
Willemsen.
Bärbel Schäfer. Vielen Dank.
HR3. Bärbel Schäfer live.
Alles, was dich bewegt.